Der Silberfluss am Rio de la Plata. Ein Beitrag von 280 Countries. Diese Reise führt an den 290 Kilometer langen und bis zu 220 Kilometer breiten Mündungstrichter der südamerikanischen Ströme Paraná und Uruguay in den Atlantischen Ozean. Wir besuchen die Hauptstädte Buenos Aires und Montevideo, unternehmen einen Bootsausflug ins Paraná-Delta, fliegen in den noblen Badeort Punta del Este, schlendern durch das hübsche Kolonialstädtchen Colonia del Sacramento und überqueren den Rio de la Plata mit einer Schnellfähre. Woher kommt der Name Silberfluss? Es gibt drei Erklärungen. Erstens, der spanische Entdecker und oberste Seefahrer im Diensten Portugals, Juan Díaz de Solis, erlitt im Jahr 1516 an der Mündung des Rio de la Plata Schiffbruch. Er wurde von den dort lebenden Indios mit Silberschmuck beschenkt und in der Folge verbreitete sich die Nachricht von einem Berg mit reichhaltigen Silbervorkommen. Über das Gewässer wurden ab dem späten 16. Jahrhundert die gewaltigen Silberfunde aus der bolivianischen Stadt Potosi verschifft. Potosi war damals mit 170.000 Einwohnern einer der größten Städte der Welt. 13.500 Bergarbeiter förderten hier gleichzeitig Silber. Drittens, wenn man vom Ufer der Stadt Colonia auf den Fluss schaut, glänzt er an sonnigen Tagen silbern. Unsere Anreise. Erster Tag. Wir nehmen die Abendverbindung mit der Lufthansa über Frankfurt nach Buenos Aires. Der Flug ab Frankfurt ist der längste im Lufthansa-Streckennetz. Im hinteren Bereich des Jumbojets haben wir uns bequeme Plätze in den Zweierreihen gebucht. So verbringen wir die knapp 14 Stunden bis zur Landung auf dem internationalen Flughafen Pistarini der argentinischen Hauptstadt recht angenehm. Buenos Aires in Puerto Madero. Zweiter Tag. Am Ausgang wartet schon eine Limousine und bringt uns ins Hotel Madero im schicken Viertel Puerto Madero, wo wir für 3 Nächte gebucht haben. Wir können schon am Morgen unser sehr schönes Zimmer beziehen. Das Haus verfügt auch über ein kleines Hallenbad. Die Sonne lacht vom Himmel und so starten wir mittags zu unserem ersten Stadtbummel. Die heruntergekommene Gegend um den alten Hafen Puerto Madero wurde ab 1990 umgestaltet. Westlich der 4 Hafenbecken wurden die Speichergebäude renoviert. Hier sind zahlreiche Restaurants und Cafés eingezogen. Östlich entstanden Hochhäuser, Hotels und Verwaltungsgebäude. Einige Hafenkräne wurden stehen gelassen und neu gestrichen. Der spanische Architekt Santiago Calatrava baute die Ponte de Mujer. Am Kai liegt die Segelfregatte ARA Presidente Sarmiento. Wir setzen uns zum Mittagessen in eines der Terrassenrestaurants. Buenos Aires, Plaza und Avenida del Mayo. Jetzt ist es nur noch ein Katzensprung zum Plaza del Mayo mit dem Regierungsgebäude Casa Rosado, dem Rathaus und der Kathedrale. Diese Kirche erinnert uns mit ihrem neoklassizistischen Säulenvorbau eher an einen griechischen Tempel oder an unsere Glyptothek am Münchner Königsplatz als an ein christliches Gotteshaus. Das Gebäude der Bezirksregierung Palacio Ayerza sticht mit seinem markanten Uhrturm heraus. Das Cabildo aus dem Jahr 1610 ist das älteste Haus am Platz und beherbergt ein Museum zur Mai-Revolution von 1810 und der sich anschließenden Unabhängigkeit von Spanien. Die weltbekannten Mütter von Plaza del Mayo haben ihre Stände auf dem Platz aufgebaut. Die Gruppe fordert Aufklärung über das Schicksal ihrer Kinder, die während der argentinischen Militärdiktatur von 1976 bis 1983 unter ungeklärten Umständen verschwanden. Sie gilt als die wichtigste Menschenrechtsorganisation Argentiniens. Wir folgen der Avenida del Mayo und kommen am berühmten Café Tortoni vorbei, mit der Originalausstattung im Stil des Fin de Siècle. Dann biegen wir an der Avenida 9. Juli rechts ab, um zum 67 Meter hohen begehbaren Obelisken zu kommen. Hier befindet sich das Theater Tango Porteño, das jeden Abend eine große Tango-Show für Touristen aufführt. Dahinter steht das große Opernhaus Teatro Colón aus dem Jahr 1908 mit 3500 Plätzen. Wir kehren zur Avenida de Mayo zurück und laufen weiter bis zum argentinischen Kongress mit seinem hohen, schlanken Kuppelbau. Wir sind jetzt müde und nehmen die U-Bahn zurück zur Plaza del Mayo. Die 9 Kilometer lange Linie A ist die älteste U-Bahn-Strecke auf der Südhalbkugel. Vorbei am Konvent der Dominikaner kehren wir ins Hotel zurück. Tigre und das Paraná-Delta. Dritter Tag. Heute fahren wir mit dem Zug vom Retiro-Bahnhof durch die Vororte der 3-Millionen-Stadt am Rio de la Plata entlang nach Tigre. Hier nehmen wir ein Boot der Sturia-Rundfahrten und fahren auf den Mündungsarmen des Paraná, Rio Luján, Rio Carapachay, Rio Agostura, Rio Espera und Rio Sarmiento. Es kommen uns Frachtkähne, Linienboote, ein Polizeiboot, ein Bauschiff mit Kranaufbau und Baumaterial, schnelle Motorboote und Yachten entgegen. Im Schilf liegt ein längst ausgedientes, rostiges Flussboot. An den Ufern stehen bunte Holzvillen mit Anlegestegen. In den Gärten blühen Hortensien und an den Ufern stehen Trauerweiden. Im Asado-Restaurant Alcazar unterbrechen wir unsere Rundfahrt für ein Mittagessen. Kurz vor dem Landesteg in Tigre passieren wir das Museo dell'Arte, ein Gebäude im italo-französischen Zuckerbäckerstil aus dem Jahr 1912. Es beherbergte über Jahrzehnte den Tigre-Club mit Tanzveranstaltungen und einem Casino. Vor dem Bahnhof in Tigre begegnen wir einem Hundeausführer mit mehreren Hunden an langen Leinen. Ein gängiger Job im Großraum Buenos Aires. Am Abend, zurück in Puerto Madero, genießen wir in der Parrilla Santa Rita ein Steak und trinken dazu einen herrlichen Rotwein aus der Malbec-Traube, bei Mendoza am Rand der Andenkette gekeltert. Buenos Aires mit dem Rundfahrtenbus durch die Stadt. Vierter Tag. Wir lösen ein Tagesticket für den Rundfahrtenbus. Wir hören zunächst, dass Buenos Aires ab 1890 die größte und wichtigste Stadt in Lateinamerika war und im Jahr 1914 bereits 1,6 Millionen Einwohner hatte. Die meisten davon kamen ursprünglich aus Italien und Spanien. Zunächst kommen wir im Stadtteil Retiro am Torre de los Ingleses vorbei, einem Uhrturm, im Jahr 1910 von englischen Einwanderern gestiftet. Gleich dahinter befindet sich das Denkmal für die Gefallenen des Kriegs um die Falklandinseln, argentinisch Malvinas, von 1982. Daneben befindet sich das eindrucksvolle Bürogebäude Edificio Cavenac. Im Viertel Palermo stehen die Jacaranda-Bäume in voller Blüte. Der Bus passiert das Monumento de los Españoles aus weißem Carrara-Marmor. Zur Rechten sehen wir die Pferderennbahn Hippodromo Argentino und zur Linken den Campo Argentino de Polo, bevor wir das vornehme Stadtviertel Belgrano erreichen. An der nächsten Station steigen wir aus. Wir stehen vor der Kirche unserer lieben Frau auf dem Pfeiler del Pilar am Eingang des stimmungsvollen Friedhofs La Recoleta. Hier befindet sich auch das Grab von Eva Perón, der unvergessenen Präsidentengattin. Wir essen zu Mittag und kehren dann für eine Stunde in unser Hotel zurück. Am Nachmittag setzen wir unsere Rundfahrt fort. Wir kommen am Stadion der Boca Juniors vorbei, das wegen seiner Form La Bombonera, Pralinenschachtel, genannt wird. Es ist in den Vereinsfarben Blau und Gelb angestrichen. Der Grund für die Farbwahl: Im Moment der Gründung des Fußballclubs lag ein schwedisches Schiff im Hafen von La Boca. An der Haltestelle am Ufer des Rio de la Plata unterbrechen wir unsere Tour. La Boca war von italienischen Einwanderern aus Genua gegründet worden. Sie waren mehrheitlich in der Nähe des Hafens als Industriearbeiter beschäftigt. Während eines langen Generalstreiks im Jahr 1882 löste sich La Boca kurzzeitig von Argentinien los. Die Rebellen hissten im Viertel die genuesische Flagge. Die malerischen Häuser um die Gasse El Caminito wurden aus Blech abgefrackter Schiffe gebaut und mit Schiffslack bunt bemalt. Wir schlendern durch die beliebten Gassen und ich wage hier ein kleines Tänzchen mit einer hübschen Tango-Tänzerin. Buenos Aires, Tango in San Telmo. 5. Tag. Es ist Sonntag und im benachbarten Viertel San Telmo findet der wöchentliche Flohmarkt statt. Ein älteres Paar tanzt Tango auf dem Plaza Dorigo. Es sind hier zahlreiche Verkaufsstände aufgebaut. Es gibt schöne alte Modelleisenbahnen, Kupferwaren, Porzellan und Reitutensilien wie Zaumzeug, Sättel, Gärten und Sporen. Junge Leute musizieren in den Gassen. Punta del Este, der Promi-Badeort an Uruguays Atlantikküste. Wir müssen nun zurück in unser Hotel, um das Gepäck zu holen und fahren mit dem Taxi zum Regionalflughafen Jorge Newbery. Wir fliegen mit Pluna in einem neuen Canard Airjet nach Punta del Este, dem Nobelbadeort an der Mündung des Rio de la Plata in den Atlantischen Ozean. Diego Maradona, Giselle Bündchen und Naomi Campbell, sie alle schätzen den Luxus und die Sicherheit von Punta del Este. Wir wohnen im Hotel L'Auberge inmitten einer Parkanlage mit alten Bäumen, einem gepflegten Rasen mit Rosenbeeten, einem Aussichtsturm, Pool und einem großen Pavillon, wo am Morgen das Frühstück serviert wird. Am späten Nachmittag machen wir noch einen Spaziergang zum Atlantikstrand. 6. Tag. Heute besichtigen wir den beliebten Badeort. Am Ende der Playa Brava ragt das Wahrzeichen von Punta del Este aus dem Sand, Los Dedos, 3 weiße Finger. Im alten Ortskern Peninsula befindet sich die hellblau angestrichene Iglesia de la Candelaria und der hohe Leuchtturm von 1860 an der Mündung des Rio de la Plata in den Atlantischen Ozean. Auf der windgeschützten Westseite der Halbinsel füttert der Hafenmeister einen kapitalen Seeelefantenbullen am Kai. Dutzende Segeljachten liegen im Hafen. Wir essen in einem netten Terrassenrestaurant zu Mittag. Montevideo, die Hauptstadt Uruguays. 7. Tag. Nach dem Frühstück lassen wir uns mit dem Taxi vom Hotel zum Busbahnhof bringen und nehmen einen bequemen Linienbus der Firma Copsa in die 130 Kilometer entfernte Hauptstadt Uruguays, Montevideo. Der Bus hält am Terminal Tres Cruces. Mit dem Taxi fahren wir von dort weiter ins Herz der Stadt zum Plaza Independencia. Hier steht das Radisson Hotel. Wir bekommen ein Zimmer im 17. Stock mit Blick auf den Hafen. Noch weiter reicht der Blick vom Restaurant im 25. Stock. Das Hotel verfügt über eine große Schwimmhalle im Obergeschoss. Am Nachmittag besichtigen wir die Altstadt, die auf einer Halbinsel zwischen der Bucht von Montevideo und dem Rio de la Plata errichtet wurde. Im Süden liegen die Stadtstrände, im Norden die Hafenanlagen. Gleich gegenüber des Hotels steht der neu erbaute Präsidentenpalast. Das Tor zur Altstadt am Ende des Platzes heißt Puerta Ciudadela. Daneben steht das 1856 eröffnete Teatro Solis, das zweitgrößte Theater Südamerikas. Die Kathedrale befindet sich am Plaza Madrid, ebenso wie das Gebäude des Club Uruguay. Im alten Mercado del Puerto, eine Gusseisenkonstruktion, sind heute viele Restaurants mit einem großen Angebot an typischen Fleisch- und Fischgerichten angesiedelt. 8. Tag. Heute starten wir am Unabhängigkeitsplatz vor dem Hotel zu einem Bummel über die Prachtstraße Avenida 18. Juli. Gleich am Anfang sehen wir auf der rechten Seite den Palacio Salvo im Art Deco-Stil, 105 Meter hoch und bei seiner Eröffnung im Jahr 1922 für mehr als 10 Jahre das höchste Gebäude Südamerikas. Auf der Plaza Fabini steht schon ein Christbaum mit roten und blauen Schleifen geschmückt. 2 Gebäude am Platz fallen auf, das Edificio Cine Rex aus dem Jahr 1928 und das Edificio del London Paris von 1908, beide im Stil des Eklektizismus erbaut. Am Plaza Cachanga mit der Freiheitssäule steht das Ateneo von 1868, heute ein Kulturzentrum. An der Ecke zur Avenida 18. Juli beherbergt ein unscheinbares einstöckiges rotes Gebäude das Außenministerium. Am Café Montevideo mit seiner markanten Kuppel drehen wir um und kehren zurück ins Hotel. Montevideo wurde vorwiegend von Auswanderern aus Galizien und Asturien besiedelt. So erinnert das Stadtbild und die Architektur an Vigo und Gijón. Und auch das Temperament der Bewohner ist ruhiger und gelassener als auf der anderen Seite des Rio de la Plata. Colonia del Sacramento, Kolonialperle und UNESCO-Weltkulturerbe. Wir fahren mit dem Taxi zum Busbahnhof Tres Cruces zurück und nehmen einen Bus der Firma COT ins 180 Kilometer entfernte Colonia del Sacramento. Die gut ausgebaute Nationalstraße ist beidseitig von Palmen gesäumt. Wir wohnen im Hotel Radisson Blue am Rand der historischen Altstadt. Das schöne moderne Haus liegt in einer Sackgasse, die direkt am Rio de la Plata endet. Colonia del Sacramento wurde 1680 im Auftrag von König Dom Pedro II. Von Portugal durch den Gouverneur von Rio de Janeiro, Dom Manuel Lobo, gegründet. Die Herrschaft über den Ort am Silberfluss wechselte oft zwischen Spanien und Portugal. Mal hatte der eine, mal der andere die Oberhand. Im Jahr 1762 versuchten schließlich auch noch die Engländer, Colonia zu erobern, büßten dabei aber ihre Fregatte Lord Clive ein. Neunter Tag. Am Abend und den ganzen nächsten Tag streifen wir durch die geschichtsträchtigen Gassen. Der Zugang führt durch ein altes Stadttor mit Zugbrücke. Im Casa de Pou werden Theaterstücke aufgeführt. Ein Verkäufer mit Bauchladen schenkt Mate-Tee aus. In der idyllischen Seufzergasse sitzt eine Familie im Hof beim Mittagessen. Bougainvillea wuchern an den Mauern. Die älteste Kirche in Uruguay ist die Madrid de Santissimo Sacramento aus dem Gründerjahr 1680. Am weitläufigen Plaza Mayor gibt es einige gemütliche Cafés und Restaurants, die Tische und Stühle ins Freie stellen. Ein wunderbarer Platz zum Verweilen. In einem Hof liegt das eindrucksvolle Skelett eines ausgewachsenen Blauwals. Um die Ecke befindet sich das Casa de Palacios aus dem Jahr 1750. In einigen Gassen stehen bemerkenswerte Oldtimer. Amerikanische Wagen, alte Käfer oder kleine Fiat vom Typ 600. Das rot gestrichene Casa de Nazarello ist ein im Original erhaltenes Haus aus der Gründerzeit der Stadt. Das Innere mitsamt der Wohnungseinrichtung kann besichtigt werden. Neben der Ruine des Klosters San Francisco ragt der weiße Leuchtturm empor. Von der Aussichtsplattform haben wir einen wunderbaren Blick auf die alten Häuser der Stadt und den Rio de la Plata. Ja, der Fluss schimmert tatsächlich silbern. Zehnter Tag. Wir müssen von diesem wunderschönen Städtchen Abschied nehmen und fahren mit dem Taxi auf kurzem Weg zum Hafen. Dort wartet eine der großen Schnellfähren von Buckebus und bringt uns in 90 Minuten ans Südufer des Rio de la Plata nach Buenos Aires zurück. Wir wohnen wieder im Hotel Madero, diesmal im 6. Stock. Buenos Aires, das Reserva Natural Costanera Sur. 11. Tag. Wir haben morgens noch Zeit für einen ausführlichen Spaziergang durch das Reserva Natural Costanera Sur. Das naturbelassene und geschützte Auengebiet zieht sich östlich von Puerto Madera am Ufer des Silberflusses entlang. Heimreise. Am Nachmittag bringt uns der Transferdienst des Hotels wieder zum Flughafen Pistarini. Nach dem Check-in machen wir noch gemütlich Brotzeit, nicht ahnend, dass sich vor der Sicherheitskontrolle lange Schlangen bilden. Es läuft das 100. Davis-Cup-Finale, und zwar zwischen Spanien und Argentinien. Die Fernsehübertragung aus Sevilla bindet viele Beamte. So kommen nicht nur die Sportler, sondern auch wir noch ins Schwitzen, als wir im Schweinsgalopp zum Gate flitzen. Wir haben nicht einmal Zeit, unsere letzten Pesos unters Volk zu bringen. 12. Tag. Wir landen wohlbehalten in Frankfurt und nehmen den Anschlussflug zurück nach München. Diese Reise fand im November-Dezember 2011 statt. Ich reiste mit meiner Frau. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.